Geht's euch gut? Sehr schön. Volles Haus. Guten Morgen. Also ich bin Sascha Schmuck. Ich bin jetzt hier nicht aus der Gemeinde. Ich darf hier ab und zu mal predigen. Anscheinend ist das okay, was ich manches Mal hier erzähle. Ich darf wiederkommen, genau. Ich bin in Koblenz in der Gemeinde bei der Equipper Church. Bin gerade frisch 45 geworden, habe zwei tolle Kinder, bin verheiratet und wohne in Mülheim-Kärlich, also hier um die Ecke. Ja, danke für euren Dienst, danke für die Lieder, danke, dass wir das erleben durften mit euch zusammen. Und als wir so standen gerade und haben gesungen und ich mir so die Texte so durchgelesen habe, dachte ich so, ey, das ist so, und dachte ich so, weißt du, manchmal brauchst du gar nicht eine große Band, ja, großes Orchester. Manchmal sind es einfach nur so Stimmen, die sich zusammentun und dann so ein bisschen mehrstimmig und hast du nicht gesehen und so. Und da wird so eine Atmosphäre kreiert und so, ne. Du hast geredet von Gänsepelle, ne, von Gänsehaut und so. Und das, was ich so dachte, als ich schon im Auto saß auf dem Weg hierher, dachte ich so, weißt du, manchmal so Trubel des Alltags, da sind wir so unterwegs und denken so, ich muss mal raus, der ganze Stress, alles, was mich beschäftigt, so, ich gehe jetzt mal ins Fitnessstudio, ich gehe mal laufen, der andere, ich kenne einen, der, wenn er Stress hat, der geht dann Holz hacken oder so, was auch immer deine Bedürfnisse, vielleicht gehst du auch einfach nur gemütlich spazieren, aber weißt du, das Beste ist, wenn wir dann in die Gegenwart Gottes kommen, weißt du, wir tauchen zusammen ab, gehen in die Gegenwart Gottes und dann, es ist wie so, Luft holen, ja, wie so einmal so frisch alles durchatmen, so wie so, jetzt der Frühling steht vor der Tür, ne, ich bin ins Auto gestiegen, überall waren Leute unterwegs, normalerweise Sonntagmorgens um die Uhrzeit so, da wachen die ersten auf, aber jetzt waren sie am Joggen, waren dann spazieren gehen, waren schon alle ganz agil. Vielleicht waren sie auch gerade auf dem Weg zum Wahllokal, wer weiß. Aber so, das ist so diese Sehnsucht, oder? Dieses Auftanken, dieses so nach, wenn das so im Winter alles so ein bisschen schläft und so alles so träge ist und so. Und wenn dann die ersten Sonnenstrahlen kommen und sich das Leben so richtig Bahn bricht, so die Knospen brechen auf, die Blumen fangen an zu blühen, die Vögel fangen an zu zwitschern. Heute vom Balkon bei uns hat die erste Taube wieder gegurrt und hat mich aufgeweckt. Im ersten Moment dachte ich so, halt die Klappe. Im nächsten Moment dachte ich, hey, der Frühling steht vor der Tür. Ist das, wie genial ist das denn? Und so ist das, wenn wir zu Gott kommen. Es ist so, dass die Sonnenstrahlen seiner Gegenwart kommen und setzen Leben frei. Und das ist so genial. Und deswegen ist es so gut, wenn wir zusammenkommen, in der Gegenwart Gottes eintauchen und auftanken können. Und dazu passt auch das Thema zur Predigt heute. Ich habe es überschrieben mit dem Titel Restoration, Restauration, Wiederherstellung, weil ich glaube, das ist Gottes Wunsch. Das ist Gottes Herzschlag. Gott möchte wiederherstellen. Gott möchte das, was eingeschlafen ist, möchte er wieder aufwecken. Das, was gestorben ist, möchte er zum Leben rufen. Das, was vielleicht so kaputt gegangen ist. Wir alle kennen das in unserem Leben. Jeder von uns. Ich glaube, es gibt keinen, der sich davon ausschließen kann. Es gibt Dinge in unserem Leben, die mal zum Einschlafen kommen, Träume. Ich weiß nicht, ob du Träume hattest als Jugendlicher, als Kind, als junger Erwachsener oder auch jetzt im höheren Alter, ob du Träume hast oder hattest, die wie so Seifenblasen zerplatzt sind. Oder irgendwelche Hoffnungen, irgendwelche Träume. Du hast dir dein Leben vorgestellt. Du hast Vorstellungen gehabt von deiner Ehe, von deiner Familie, von deinem beruflichen Erfolg, von dem, wie deine Zukunft aussieht. Und wenn man jung ist, da malt man sich so ein herrliches Bild. Und oh, Überraschung, wir werden älter und merken, so irgendwie ist irgendwie alles anders geworden. Und das ist gar nicht so einfach, damit umzugehen. Und das sind auch manche Dinge so, wenn du länger mit Gott unterwegs bist, du hast Träume in deinem Leben. Du sagst, ich möchte Gott dienen, ich möchte einen Teil, ich möchte in der Gemeinde meinen Teil beitragen. Ich möchte, dass Gott mich gebrauchen kann. Ich möchte ein Zeugnis sein. Ich möchte für Gott leben. Und wie auch immer das aussieht in deinem Traum. Und dann sind wir unterwegs. Und auf einmal macht's plopp. Und dann war es nur ein Traum. Hoffnung, die wir hatten, wie die Zukunft aussieht, auf einmal merken wir, es wird anders. Die berufliche Zukunft oder wir waren jung und agil und dann kommt die Krankheit, es kommen Schicksalsschläge und es sind so viele Dinge, die uns begegnen in unserem Leben, wo Dinge zerbrechen. Und das kennt jeder Mensch. Und das ist egal, ob du Christ bist oder du kein Christ bist, ob was für eine Philosophie du hinterhergehst oder welche Überzeugung du hast. Jeder Mensch in jeder Kultur und jeden Alters erlebt das in seinem Leben, dass er Träume, dass er Hoffnung hat und dass er merkt, dass diese Dinge manches Mal kaputt gehen. Wir alle erleben Enttäuschung, wir alle erleben, dass Beziehungen kaputt gehen, wir alle erleben, dass Dinge zerbrechen. Das sind Dinge, die schieben wir gerne von uns weg, oder? Das sind Dinge, die schauen wir uns nicht so gerne an. Dann wechsle ich lieber die Gemeinde, dann suche ich mir einen neuen Ehepartner, dann suche ich mir neue Freunde, dann suche ich mir eine neue Firma, wenn es mit dem anderen Chef nicht geklappt hat. Und dann, weil wir uns damit nicht beschäftigen wollen, weil das ist unangenehm, das tut weh, das ist frustrierend und nicht nur deswegen, sondern weil wir manches Mal auch nicht wissen, wie soll ich damit umgehen? Wo ist da die Lösung? Wer soll das reparieren? Wer soll das wiederherstellen? Wo ist denn die Antwort auf diese große Frage? Und diese Frage haben wir alle. Das glaube ich von ganzem Herzen. Aber ich glaube, wir haben eine gute Nachricht, wir haben eine gute Botschaft. Wir haben davon gesungen, dass Gott immer treu ist. Und ich möchte heute Morgen sagen, dein Gott ist treu. Und wenn du Gott nicht kennst, dann möchte ich dir sagen, da ist ein Gott, der dich liebt und er hat nur gute Gedanken für dich. Und es gibt nichts, egal wie etwas kaputt gegangen ist, egal wie groß der Traum war, der geplatzt ist, egal wie welche Beziehung gescheitert ist, egal was passiert ist in deinem Leben, ob es Dinge sind, wo du gescheitert bist, weil du vielleicht falsche, dumme Entscheidungen getroffen hast und hey, ich habe schon so dumme Entscheidungen getroffen in meinem Leben, wo ich dachte, meine Güte, hätte ich gewusst, dass da die Hauswand kommt, ich wäre doch lieber rechts abgebogen. Aber manchmal sind es ja nicht nur Entscheidungen, manchmal sind es ja auch Schicksalsschläge, denen wir gar nicht ausweichen können, die über uns hereinbrechen. Dann denke ich an das Ahrtal oder an andere Dinge, die über unser Leben hereinbrechen wie eine Lawine und alles plattwalzen. Oder es sind Dinge, die andere Menschen uns antun. Menschen, die uns nahe sind, Menschen in der Familie, Menschen im Freundeskreis, auf der Arbeit, in der Gemeinde, whatever. Aber ich glaube, Gottes Herzschlag ist, Gott möchte wiederherstellen. Das ist Gottes Herzschlag. Egal was es ist. Und wir lesen in Psalm 23, Vers 3. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Weg und macht damit seinen Namen alle Ehre. Im Englischen heißt es dann, in der Amplified Bible, da kommt es noch viel besser auf den Punkt, He restores my life. Psalm 23, einer der bekanntesten Psalmen oder der bekannteste Psalm überhaupt. Er ist es, der mich wiederherstellt. Er ist es. Gott stellt mich wieder her. Das ist sein Herzschlag. Wenn wir in Römer 3, Vers 23 lesen, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Dann denken wir ganz oft, ja, hier geht's um Sünde. Aber worum es eigentlich geht, was hier der Römer, was Paulus schreibt im Römerbrief, wir alle haben die Herrlichkeit, die Gott in unser Leben, also all das Gute, was wir haben, es ist verloren gegangen, es ist zerstört worden durch die Sünde und wir kennen das alles, dass so viel Gutes in unserem Leben auf dem Weg kaputt geht. Aber die gute Nachricht ist nicht, dass die Dinge einfach nur kaputt gehen, Gott sie übernahmen sind. Die gute Nachricht ist, dass da ein Gott ist, der sagt, ich bin gekommen, um wiederherzustellen. Ich bin gekommen, um das, was kaputt gegangen ist, wieder ganz zu machen. Das ist Gottes Herzschlag. Und darüber hinaus möchte Gott nicht einfach nur wiederherstellen. Ich meine, als ich die Predigt geschrieben habe, da habe ich mir so vorgestellt, stell dir vor, so ein Du stehst in der Küche, dir fällt ein Teller runter oder eine Tasse, fällt runter, 1000 Teile, denkst du, oh meine Güte, wenn das meine Frau sieht, schnell, ich hole ein bisschen Porzellankleber, klebe das wieder zusammen und so, ne, darf keiner sehen, dass das kaputt gegangen ist. Und dann setzt du dich da hin und dann klebst du diese ganzen Scherben aneinander und so, sieht ein bisschen notdürftig aus so und denkst so, ah, okay. Spätestens wenn du dann so ein bisschen, wenn du einen Kaffee reinkippst in die Tasse, merkst du, oh meine Güte, irgendwie ist ein Teil verloren gegangen, die ganze Soße läuft draußen so und denkst du so, das Ding sieht nicht nur nicht schön aus, das Ding ist auch überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Das stellt sich Gott unter Wiederherstellung nicht vor. Es ist kein notdürftiges Zusammenschustern, Zusammenkleben, so nach dem Motto, jetzt bloß kein Windhauch, jetzt bloß ganz vorsichtig, weißt du, wie so ein Kartenhaus, was du zusammensteckst. So denken wir manchmal, ist Gott. Nach dem Motto, so irgendwie, wird schon irgendwie halten. Ich glaube nicht, dass das Gottes Herzschlag ist. Ich glaube nicht, dass Gott so zusammenklebt und schustert. Ich glaube, Gott ist ein besserer Handwerker als wir. Und Gott weiß, was er tut. Und es ist nicht nur das. Es ist nicht Gottes Wesen. Gottes Wesen, er möchte uns segnen, er meint es gut, gut und nochmals gut. Er meint es besser, als du es dir in deinen schönsten und kühnsten Träumen ausmalen kannst. In Hiob 42, Vers 10 und 12, da heißt es, Hiob, der Mann, der durch so eine harte Zeit gegangen ist, der alles verloren gegangen ist, alles ist kaputt gegangen. Er war ein reicher Geschäftsmann, er hatte eine tolle Familie, er war gesund, er war agil, er war einer der reichsten, wohlhabendsten Menschen, er war total, also das war derjenige, der kam in den Raum, alle denken, wow, die Aura von Erfolg und von, ja, Charisma einfach, der hat's gepackt. Und das Schicksal kommt und das ganze Leben wird einfach mit einem Hauch da weggefegt eigentlich. Ja, sein Besitz, seine Kinder und schließlich seine Gesundheit. Und am Ende, bei Hiob heißt es dann, als Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr ihn alles zum Guten. Und jetzt kommt's. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Der Herr segnete Hiob von jetzt an mehr als zuvor. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte dich mehr segnen als zuvor. Du sagst, ja, guck dir doch mal den Scherbenhaufen an in meinem Leben. Ich habe so dumme Entscheidungen getroffen. Ich habe Beziehungen an die Wand gefahren. Ich habe meine Karriere, meine Firma. Ich habe mein persönliches Leben an die Wand gefahren. Guck doch mal an, ich habe mit der und der Krankheit zu kämpfen. Schau dir meine Familie an. Schau dir mein Bankkonto an. Schau mir, ich hab gedacht, ich werde Gott einmal dienen. Ich werd hier was reißen im Reich Gottes. Und jetzt guck doch mal, wo ich jetzt sitze. Ich sitze sonntagmorgens mehr als recht. Mehr schlecht als recht im Gottesdienst, bin froh, dass ich es überhaupt schaffe, sonntagmorgens da zu sein. Und Gott sagt, hey, ich habe mehr für dich und mehr als du dir jemals geträumt hattest, was ich für dich habe. Gott möchte dir mehr geben als zuvor. Und die Frage ist, ob wir das glauben und die Frage ist, ob wir Gott erlauben, hineinzukommen in unser Leben. Ob wir Gott erlauben, hineinzukommen in unsere Zerbrochenheit. Im Japanischen gibt es eine Kunst, die heißt Kintsugi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ja, da haben wir ein Bild von einer Vase und da sehen wir, das ist die Kunst, dass wenn etwas zerbrochen ist, dass man zerbrochene Vasen, Porzellan nimmt und die werden mit einer Goldverbindung, werden die einzelnen Tonscherben wieder zusammengefügt. Und das Gefäß, dieses Tongefäß ist nachher viel mehr wert und hat seinen eigentlichen Wert erst darin, dass es durch diese Goldverbindung zusammengefügt worden ist. Und das macht Gott mit uns. Gott nimmt dein Zerbrochenes, Gott nimmt das, deine Scherben, wenn du sie in deine Hand legst, nimmt das Gold und er fügt sie wieder zusammen und er gibt dir einen größeren Wert, als du jemals erahnen konntest. Der Wert kommt durch die Gnade Gottes, die in unser Leben hineinkommt. Und dieser Wert, den möchte Gott dieser Welt zeigen, möchte Gott den Menschen um dich herum zeigen, dass Menschen sehen, was die Gnade Gottes macht mit den Scherben in unserem Leben. Und das ist es, was diese Welt braucht. Zu sehen, nicht, dass wir perfekt sind, dass wir alles im Griff haben, sondern zu sehen, dass wir einen Gott haben, der unsere Scherben nimmt und sie zusammenfügt zu etwas Wunderbarem, zu etwas total Wertvollem. Gott möchte unseren Scherbenhaufen zusammenfügen. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, in 2. Könige 5, da geht es um einen großen Feldherr. Dieser Mann, der war erfolgreich, der war einer der mächtigsten Männer in seinem Land. Er war die rechte Hand vom König und er hatte einen Krieg nach dem anderen gewonnen. Der Mann wusste, wie man gewinnt. Der Mann, der hatte alles im Griff. Der war stark, der war im Saft, der war erfolgreich, der war reich. Er wusste, wie man sich in politischen Kreisen bewegt. Das war so ein Mann von, ja, Elon Musk oder whatever. Ich wollte jetzt nicht Trump sagen, aber er hatte alles, ja. Er war derjenige, wo alle sagten, so wäre ich auch gern mal. Aber dann kommt der Tag X und dieser Mann wird schwer krank. Er bekommt Aussatz. Das Schicksal bricht über sein Leben hinein und auf einmal wusste er selber nicht mehr, was er tun sollte. Und dieser Mann ist schwer krank und ist zu seinen Geistheilern gegangen, Ärzten, die sie hatten, Schamanen, sonst was, und ist dort hingegangen, hat versucht, irgendwas, was er machen kann, und merkte, obwohl er so mächtig ist, ist er so ohnmächtig. Er wusste nicht, was er tun sollte. Und die Ironie, ich meine, Gott hatte echt Humor, ne? Ich meine, er war ein Feldherr, er hatte so viele Leben auf dem Gewissen, er hat Menschen wirklich auf barbarische Weise, also die Assyrer und Syrer, das waren die Schlimmsten der Allerschlimmsten, ja, was die angetan haben ihren Feinden. Und er hatte eine Sklavin, ein junges Mädchen hatte er aus Israel verschleppt, und den Tod ihrer Eltern hatte er auf dem Gewissen. Stell dir mal vor, du wirst aus deiner Familie, aus deiner Heimat rausgerissen und da ist jemand, der lässt deine Eltern, lässt er ermorden, nimmt dich mit und dann darfst du bei ihm in der Küche arbeiten oder was auch immer, was du da tun musst. Und dieses Mädchen sollte den Ausweg bringen. Was für eine Ironie. Das Mädchen ging zu ihrer Herrin und sagte, hey, wenn er zu dem Prophet in meinem Land, wo ihr mich verschleppt habt, wo ihr mich rausgeholt habt, weggeholt habt, wenn er zu dem Propheten gehen würde, ihm würde geholfen werden. Und sie sagte es ihrem Mann und erzählt, was die Sklavin erzählte, und Naaman dachte, ja, er weiß schon, was er machen muss. Ich meine, er wusste, wie man sich in politischen Kreisen bewegt. Er wusste, wie man, ja, Strippen zieht. Er wusste, Beziehung ist das A und B. Ich meine, ja, A und O, ihr kennt das selber in Firma, wenn es um Karriere geht, wenn man einen neuen Job sucht, wenn man einen Kindergartenplatz braucht, whatever. Beziehung ist immer das A und O, oder? Wenn du Beziehung hast, dann macht es vieles einfacher. Und Naaman, der wusste, wie man an das kommt, was man möchte, wie man seine Ziele erreicht. Er wusste, welche Strippen er ziehen musste. Er ist zu seinem König gegangen und hat gesagt, hier, kannst du mir einen Brief aufsetzen, damit ich zu einem König in Israel gehen kann, damit mir geholfen werden kann. Vielleicht ist das die Chance, dass ich gesund werde. Dann hat er noch ganz teure Kleider, Gold, eingepackt in einer Kiste, alles mitgenommen. Also er hatte Beziehung, er hatte Macht, er hatte Geld, er hatte Status, er hatte alles. Und dann machte er sich auf den Weg mit dem Schreiben seines Königs. Und er kommt nach Israel zum König, gibt ihm das Schreiben, dachte so, okay, ich habe jetzt das Schreiben von meinem König, was mache ich? Natürlich gehe ich zum König des Nachbarvolkes und werde ihm sagen, der soll befehlen, dass man mich behandelt, dass ich eine richtige gute Therapie bekomme, ja, dass ich hier die beste Versorgung bekomme. Da, ich meine, ich bin ja wer und so, und dass ich nicht auf die Warteliste komme, sondern dass ich direkt, ne, on top, direkt rankomme, Vorzugsbehandlung. Und dann kommt er dorthin, gibt den Brief ab, und was macht der König? Der zerreißt seine Kleider, sagt, sag mal, ist der wahnsinnig? Der will doch nur einen Krieg anzetteln. Als wenn ich ihn von auserzählen könnte, als wenn ich befehlen könnte, dass er gesund gemacht werden würde, bin ich Gott? Ich dachte, wäre ein schlechter Scherz. Aber für Naaman war das total klar. Für ihn war das total logisch. Er sagte, ich weiß, wie das läuft. Ich gehe zum König, Ich gehe zu dem Höchsten im Lande, der was zu sagen hat, und der wird schon für mein Recht sorgen, der wird sich schon kümmern, der wird schon wissen, was zu machen ist. Und selbst der König von Israel sagte, no way, ich kann dir auch nicht helfen. Und Naaman, obwohl er seinen Brief hatte, obwohl er die Beziehungen hatte, obwohl er das ganze Gold dabei hatte, stand trotzdem mit leeren Händen da. Aber der Prophet bekam Wind von der ganzen Sache und sagte, hier König, schick den Mann zu mir. Naaman, der große Feldherr. Und dann kam schon wieder die nächste Enttäuschung. Naaman kommt dahin. Ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. Naaman kam dahin, der große Feldherr. Stell dir vor, Donald Trump kommt hin und will irgendwie, dass du ihm da eine besondere Massage oder sonstige Handlung da zugutekommen lässt. Ja? Und dann, was macht der Prophet? Man wird ja denken, so hier, wenn hier der große Mann auftaucht, dann rollt man den roten Teppich aus, da kommt man hin und sagt, ja, schönen guten Tag, ja, danke, dass Sie mich mit Ihrer Anwesenheit beehren und so, kann ich Ihnen und so, ja. Pustekuchen, nichts davon. Was der Prophet machte, ist, er schickte seinen Diener raus, ne? Hatte Besseres zu tun. Vielleicht hat er noch eine Runde Tetris gespielt, ich weiß nicht. Und so, ja. Er hatte auf jeden Fall, hatte er es nicht für nötig gehalten, nach draußen zu gehen zu diesem großen Feldherrn, der noch ein Schreiben vom König dabei hatte. Und dann schickte er seinen Diener raus. Und Naaman ist außer sich. Was eine Unverschämtheit! Sag mal, wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich bin's, Naaman, der große Feldherr. Ich mache hier alles platt. Prophet kam nicht raus. Und der Diener sagt zu ihm, er hat dann auch keine Salbe mitgebracht. So, hier, ich habe eine Textur von meinem Meister. Das sollst du dir auftragen, dreimal täglich und so. Und in einer Woche, dann wird das besser werden. Sollte es nicht helfen, kommen sie nochmal wieder. Oder er hatte auch nicht ihm die Hände aufgelegt oder so. Hat ihm auch nicht irgendwelches ein Handbuch in die Hand gegeben, wo beschrieben wurde, was er Schritt für Schritt tun sollte. Das Einzige, was er sagte, war zu ihm, geh zum Jordan, tauch dich 7-mal unter und wirst sehen, wirst gesund werden. Naaman flippt völlig aus. Sag mal, ist das eine Unverschämtheit? Ich mache mich hier auf den Weg. Ich habe Gold dabei, ich habe Kleider dabei, ich habe das Schreiben vom König dabei. Ich bin Feldherr. Wenn ich will, mache ich hier alles den Boden gleich. Und da kommt so ein Piefke raus und meint zu mir, ich soll in Jordan, dieses Drecksloch, in dieses dreckige Wasser, soll ich mich untertauchen. Ich gucke mich also entsetzt an, aber wir lesen die Bibel immer so fromm, aber so war das. Und er war völlig entsetzt. Er sagte, sag mal, war völlig außer sich. Er sagte, Jungs, pack die Sachen ein, nimm das Gold wieder mit, wir machen kehrt, wir gehen nach Hause, suchen uns einen anderen. Aber hier, diesen Schwachsinn mache ich nicht länger mit. Und so sind wir oft auch mit Gott. Wir kommen zu Gott und denken, Gott muss so und so antworten, Gott muss so und so reagieren. Guck mal Gott, was ich geleistet habe. Guck doch mal Gott, wie treu ich bin. Guck mal Gott, wie lange Jahre ich dir schon hinterhergegangen bin. Guck mal Gott, wie treu ich meinen Zehnten gebe, wie ich mich investiere. Guck Gott, wie ich mein Leben im Griff habe. Guck doch mal meine Familie an, wie ich lüge nicht, ich betrüge nicht. Meine Steuererklärung ist mehr oder weniger auch immer ganz okay. Und ansonsten, ich rede auch nicht schlecht über meinen Nachbarn, ja, außer wenn ich da mit dem Georg zusammensitze, dann rutscht er mal, aber Gott, das ist ja auch halb so wild, ja, ich bin ja nicht so schlimm, ey, guck dir mal mein Kumpel an, wenn der abgeht, ja, wie die reden über unsere Politiker, Gott, bei mir sind das ja, ich rede jetzt nicht so viel darüber, und wir denken dann, Gott müsste denken so, wow, also wenn der kommt, wenn sie kommt, wenn der Sascha, also Sascha, wenn du, natürlich, also dann. Und Gott reagiert ganz oft nicht so, wie wir das denken. Wie wir denken, wie wir hoffen, wie wir meinen, wie er sollte. Und wir reagieren auch manches Mal dann wie Naaman, oder? Sauer, enttäuscht, frustriert, würden wir niemals sagen. Also nicht in der Gemeinde. Aber wenn du dann allein im Auto sitzt, meine Güte. Wenn du da mal ganz allein im Wald spazieren bist, ganz ehrlich bist, was Gott sich da manches Mal von uns anhören muss, in unserer ganzen Selbstgerechtigkeit, in unserer ganzen Gott, was fällt dir eigentlich ein? Hab dich jetzt schon dreimal gebeten, das zu tun? Denkst du, ich muss jetzt noch ein fünftes Mal bitten, bis du endlich mal dich bewegst? Und dann ist Naaman und er sagt, wieso soll ich in Jordan? In Jordan, ey, sind die Flüsse bei uns nicht besser? Wir können das mal gerne lesen, 2. Könige 5, Vers 10. Da sagt er, geh an den Jordan, tauch 7-mal im Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein, sagte der Diener, nicht der Prophet. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte, ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen und würde sich hinstellen, um zum Herrn, seinem Gott, zu beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranke Stelle hält, mich von meinem Aussatz befreit, als ob die Flüsse Abana, Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie doch viel sauberer als diese Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden, gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch sein Diener versuchte ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du doch sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter, wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg in das Wasser, tauchte 7-mal unter und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Da kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm, jetzt weiß ich, dass es nirgendwo auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer den in Israel. Manches Mal antwortet Gott nicht so, wie wir das gerne hätten. Er antwortet vielleicht auch nicht dann, wann wir meinen, wann Gott antworten sollte. Und manches Mal ist es auch so, dass Gott von uns Schritte im Gehorsam und Schritte im Glauben fordert. Sagt, vielleicht fordert dich dann, du bist verletzt, eine Beziehung, sind Beziehungen auseinander zerbrochen zu deinen Eltern, Kindern, wem auch immer. Und dann kommt Gott und klopft leise auf deine Schulter und sagt, hey, ruf doch mal an. Wieso soll ich denn anrufen? Die blöde Kuh, die hat doch, wird keiner von euch denken. Und Gott sagt, aber diese blöde Kuh liebe ich auch. Und diese blöde Kuh denkt das gleiche über dich. Ja, aber das kann doch nicht sein, das kann Gott doch nicht von mir verlangen. Und Gott sagt, doch. Und dann sagen wir, wieso? Sind die Flüsse bei uns nicht sauberer? Wieso muss ich in diesen stinkigen Jordan tauchen? Und Gott sagt, ja. In den Jordan sollst du tauchen. Und als ich das gelesen hatte, Jordan, dachte ich so, da musst du mal gucken, was das im Hebräischen bedeutet. Und Jordan heißt im Hebräischen, der herabfließende, der herunterfließende Fluss. Und in dem Moment musste ich direkt an eine Szene denken, die wir lesen im Neuen Testament. In Johannes 19, Vers 35. Guck, es klingelt, was ganz wichtig ist. Als sie zu Jesus kamen, stellten sie fest, dass er bereits tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine, aber einer der Soldaten stieß ihm eine Lanze in die Seite und sofort flossen Blut und Wasser aus seiner Wunde. Blut und Wasser floss das Kreuz herunter. Und unser Jordan ist Jesus. Gott ist es, der herabkam zu uns. Wie der Jordan hinunterfloss, das Wasser hinunterfließt und Naaman befreite von seinem Aussatz, ist Jesus, der Gott, der herunterkommt zu uns und der sein Blut vergossen hat. Das Blut, was uns reinigt von unserer Sünde, von unserer Schuld. Und das Wasser, was uns reinigt von all dem, was kaputt gegangen ist, weil den ganzen Dreck aus unserem Leben und all das, was kaputt ist, den ganzen Unrat wegwäscht, wegspült. Unser Jordan, dein Jordan, wo Gott dich ruft, geh dorthin, ist Christus, ist Jesus. Gott möchte dich wiederherstellen, egal was ist, was kaputt gegangen ist, egal wie sehr etwas zerbrochen ist, ob es deine Träume sind, du wolltest Gott dienen. Ich glaube, dass heute Morgen hier jemand ist, du hast geträumt als junger Mann, du wolltest Gott dienen. Du bist zu Gott gegangen, hast gebetet und hast gesagt, Gott, ich möchte dir dienen. Jetzt sind Jahre vergangen und du hast hier und da in der Gemeinde mitgearbeitet, aber so den Traum, den du immer hattest, Gott zu dienen, ist nie in Erfüllung gegangen. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, Sohn, ich kenne deinen Traum. Und ich habe diesen Traum nicht vergessen. Und ich habe diesen Traum in dich hineingelegt. Und glaub mir, nur weil Jahre ins Land gezogen sind, ist dieser Traum immer noch aktuell. Und wenn du mir vertraust, werde ich diesen Traum in Erfüllung gehen lassen. Ich glaube, dass hier jemand sitzt und dass Gott jetzt in diesem Augenblick zu dir spricht, genau in diese Situation hinein. Ich glaube, wir alle haben Träume in unserem Leben. Wir alle haben Dinge in unserem Leben, die zerbrochen sind. Und Gott steht vor uns und möchte Heilung und Wiederherstellung hineinbringen. Und wir brauchen ein Herz, was bereit ist, an diesen Jordan zu gehen. Was bereit ist, auf Gott zu hören. Wiederherstellung braucht Demut. Demut. Naaman war so stolz auf das, was er ist, was er war, was er hatte, auf seinen ganzen Besitz, auf seine ganze Macht, auf all das, was er vorzuweisen hatte. Und Gott sagte, es ist nicht, was du hast, sondern alles, was du hast, das bin ich. Es braucht Demut zu bekennen, Gott, ich habe nichts, ich brauche einen Retter. Ich brauche Erlösung, ich brauche Wiederherstellung, ich brauche dich. Und das andere, was es braucht, ist, wie ein Naaman, der zwar stinkesauer war, der gekränkt war in seinem Stolz, der wirklich eigentlich kehrt machen wollte, der an den Punkt kam und sich demütigte und einfach gehorsam war, obwohl er keinen Sinn daran sah. Er antwortete auf das Reden Gottes, wie wir es vorhin gesungen haben. Ne? Gott, sprich ein Wort zu mir. Gott, ich glaube, dass Gott so oft zu uns spricht, ob das ein Gottesdienst ist, durch Brüder, Schwestern, vielleicht manches Mal sogar durch deinen Chef, den du nicht so gerne magst. Und Gott in unser Leben hineinspricht, nur so ganz kleine Sätze, in so Situationen hinein. Und Gott einfach nur möchte, dass wir im Gehorsam Schritte im Glauben tun, dass wir antworten auf sein Reden. Denn dort, wo wir bereit sind, auf ihn zu hören und bereit sind, auf sein Reden zu antworten, dort kann Gott wiederherstellen und kann Gott Totes wieder zum Leben erwecken. Dort kann Gott den Aussatz aus unserem Leben wegwaschen. Und das ist, was Gott möchte. Naaman sollte sich 7-mal im Jordan untertauchen. 7 bedeutet in der Bibel vollständig, vollkommen. Es ist eine total wertvolle und wichtige Zahl in der Bibel. Und unsere vollständige Heilung und Wiederherstellung ist Jesus. Er hat vollständig, ein für alle Mal, diesen Preis bezahlt am Kreuz auf Golgatha. Er ist deine und meine vollkommene Wiederherstellung. Gott möchte die Scheiben nicht nur notdürftig in deinem Leben wieder zusammenschustern, irgendwie zusammenstecken nach dem Motto, hoffentlich kommt jetzt kein Wind, sondern Gott möchte mit seiner Goldlegierung deine Scherben in deinem Leben wieder zusammenbringen. Er möchte Heilung und Wiederherstellung hineinbringen und er möchte, dass das Leben, was er für dich hat, Leben im Überfluss. Dass dieses Leben nicht nur ein schöner Gedanke ist, der an deiner Kühlschranktür hängt, als toller Bibelvers, sondern dass dein Leben das widerspiegelt. Wir sollen es nicht nur singen, wir sollen es leben. Wir sollen es nicht nur proklamieren, Menschen sollen es leben. Das ist es, was Gott sich wünscht. Gott möchte, dass die Menschen, dass die Welt draußen an seinen Kindern sieht, was für ein genialer, großzügiger, wunderbarer, vollkommen liebender Gott er ist, der, egal wie kaputt ein Leben ist, egal wie zerstört etwas worden ist, ob es durch unser eigenes Vergehen, unsere eigene Schuld ist, ob es Schicksalsschläge waren oder Dinge, die uns angetan worden sind, whatever, es ist total egal. Gott möchte, dass man an uns sieht, dass wir einen Gott haben, der wiederherstellt und der unsere Zerbrochenheit nimmt und daraus etwas Gutes macht. Das ist Gottes Herzschlag. Er ist es. He restores my life. Psalm 23,3. Gottes Herzschlag ist Wiederherstellung. Und ich möchte dir heute Mut machen, dort wo du bist, ich weiß, hier sitzen einige, du bist vielleicht resigniert, hast du schon. Ich habe schon so oft gebetet, wie oft ich zu Ältesten gegangen bin, zu anderen Brüdern, Schwestern, wie oft ich, was ich hier schon alles gemacht habe, wie viele Therapien, wie viel, keine Ahnung was, wie oft ich mich wieder aufgemacht habe. Naaman hatte sich auch aufgemacht. Aber er wurde erst wiederhergestellt, er hat erst Heilung erfahren, als er bereit war, in den Jordan zu gehen. Als er bereit war, auf Gottes Reden zu antworten. Und bereit war, selbst das zu machen, wo er dachte, boah, nee, wieso diese Drecksplörre? Wieso soll ich denn jetzt diesen Telefonanruf machen? Wieso soll ich denn meine Schwester anrufen? Wieso soll ich jetzt zu meinem Hauskreisleiter gehen oder zu meinem Freund und soll ihm von meinen Kämpfen erzählen? Alle denken, ich habe mein Leben immer so im Griff und dabei halte ich nur Scherben in der Hand, nur keiner sieht's. Und Gott sagt, hey, es wäre Zeit, ehrlich zu werden. Wir haben gerade Karneval vor der Tür, wo jeder seine Maske aufzieht und alles ist happy clappy. Und hinter dieser Maske ist so viel Zerbrochenes. Und da spielt es keine Rolle, ob du Christ bist oder nicht. Da spielt es keine Rolle, wie alt du bist. Es spielt keine Rolle, was für einen sozialen Status du hast. Es spielt keine Rolle, aus welcher Nation du kommst. Es ist alles komplett egal. Wir alle haben diese Scherben. Und Gott ruft uns, in sein Licht zu kommen. Gott ruft uns, an den Jordan zu kommen. Gott ruft uns, zu ihm zu kommen, damit er wiederherstellen kann. Ich glaube, Gott hat mehr für dich, als du dir erträumt hast. Und Gott möchte wiederherstellen, deine Träume, deine Beziehung. Gott möchte dir was Neues geben. Gott möchte das Lächeln auf dein Gesicht zurückbringen. Es gibt nichts Schlimmeres als Christen, die verbittert sind, die nur noch zynisch sind, die Gott nicht mehr wirklich glauben können. Aber die Welt braucht Menschen, die von einem Gott erzählen können, die ihn erlebt haben, wo sie sagen, das Evangelium ist wahr, ich habe es erlebt. Können wir zusammen aufstehen? Ich möchte noch beten zum Schluss und ich glaube, dann kommt der Chor auch nochmal.